Hey und welcome back! Warst du letztes Mal dabei? Dann lass uns dort genau weitergehen. Und außerdem werden wir noch danach über Paulus reden. Also sei gespannt und ja, lass uns keine Zeit verlieren. Here we go!
Letztes Mal habe ich es eigentlich richtig gemacht, mitten im Thema abgebrochen. So wie in einer guten Serie, oder? Gestern habe ich eine neue Serie angefangen zu schauen auf Netflix. Sie heißt Salvation und ich konnte nicht mehr aufhören. Nach unserem Meeting. So. Also, hey, schön, dass ihr dabei seid und wir starten gleich rein. Und ich habe gedacht am Anfang, heute muss ich weitermachen mit einem Überblick. Wir können nicht überall ins Detail gehen, weil wir haben noch einige Fragen, die wir beantworten müssen und anschauen dürfen. Und ich hoffe, wir kommen so weit, wie es geht. Aber das, was passieren soll heute Abend, ist einfach, dass Glauben freigesetzt wird in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben und in all den Leben von den Leuten, die das dann irgendwann in Zukunft noch sehen werden. Und ich habe einen Vers mitgebracht, aus dem Neuen Testament zum Anfang, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir machen immer ein Sandwich. Das machen wir fast in jeder Predigt. Am Anfang einen super begeisterten Vers und am Schluss, damit du immer schön im Jesus-Sandwich drinnen bist oder in der Mitte. Das haben wir von Jesus gelernt. Er macht das immer so, wenn er mit Leuten spricht. Er macht ihnen immer zuerst ein Kompliment, dann spricht er etwas an und dann macht er ihnen wieder ein Kompliment. Und ich persönlich finde es eigentlich das Beste, was man machen kann, weil der Fokus am Anfang und am Schluss voll auf Jesus ist. Und ich wünsche mir, dass wenn du heute gehst, dass Jesus im Fokus ist und nicht Hiob oder das Leiden von Hiob oder irgendwas anderes, sondern wirklich Jesus. Und ich habe einen Vers von den Johannes, der Jünger von Jesus, aufgeschrieben hat in seinem letzten Brief. Also die Offenbarung war ja eigentlich das letzte Buch, das er geschrieben hat, aber der dritte Johannesbrief war sein letzter Brief, den er geschrieben hat und da war er schon mindestens zwischen 70 und 80 Jahre alt, also ein Mann, der ziemlich viel erlebt hat und ich glaube, er hat Jesus ja schon als Jünger eigentlich am besten gekannt. Er war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das hat er selber über sich geschrieben. Das haben nicht andere geschrieben, das hat nur er geschrieben. Aber er hat schon als Jünger, da war er vielleicht 15, 16, 17 Jahre alt, als er Jünger wurde, hat er die Liebe, die Gott zu ihm hat oder die Jesus zu ihm hat, wie aufgesogen. Und jetzt am Ende oder gegen Ende seines Lebens hat er einen Brief an eine Person geschrieben, den dritten Johannesbrief. Und im zweiten Vers, da steht etwas, das für mich so über dem ganzen Thema mit der Leidensfrage steht. Und zwar im zweiten Vers des dritten Johannesbriefs lesen wir, er schreibt zu Gaius, aber du kannst es einfach für dich nehmen. Mein Lieber oder meine Liebe, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Also Johannes, der jüngere Johannes, der jetzt schon ein älterer Mann ist, schreibt das zu einem guten Freund, einem gläubigen Freund. Und weil er gläubig ist, kannst du das auch für dich in Anspruch nehmen. Mein Lieber oder meine Liebe, ich wünsche dir in allen Dingen, das ist für mich so der Punkt heute, in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Also eigentlich ein Rundumpaket von Wohlergehen und das in allen Dingen. Und ich glaube, wir alle haben da noch Luft nach oben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe noch Luft nach oben, weil bei mir noch nicht in allen Dingen das sich sozusagen gezeigt hat oder sich verwirklicht hat. Ja, genau, danke. Das ich sehen kann in meinem Leben, aber wir leben ja nicht aus Sehen, wir leben aus Glauben. Und das haben wir ja letztes Mal angeschaut. Also wir sind stehen geblieben, wir gehen einfach rein bei dem Märtyrer. Und wir haben angeschaut, ich habe den Titel für die erste Session habe ich gemacht, On the Other Side. Könnt ihr euch aufschreiben. Der Titel für diese Lektion heißt On the Other Side oder Auf der anderen Seite. Und ich habe das so aufgeschrieben, weil wir letztes Mal Hebräer Kapitel 11 durchgenommen haben und mir selber ist so eingefahren, auch während dem Vorlesen, all diese Glaubenshelden, all diese Dinge, die diese Glaubenshelden gemacht haben, durch Glauben haben sie Städte eingenommen, Löwen den Rachen gestopft, Armeen in die Flucht geschlagen und wir alle wissen, es waren ja nicht sie, sondern es war Gott, der auf ihrer Seite war. Aber sie haben sich bei Gott eingehängt und Gott hat so große Wunder getan in ihrem Leben. Aber alle diese Leute, am Schluss haben wir von denen gelesen, die als Märtyrer gestorben sind, das sind alles Leute aus dem Alten Testament, die im Alten Bund gelebt haben. Und sie wussten, dass auf der anderen Seite, sozusagen im Neuen Bund, etwas viel Besseres kommen wird. Und deswegen habe ich mir auch das aufgeschrieben, Gott hat etwas Besseres für uns als für die Leute im Alten Bund und im Alten Testament, egal wie sie hießen, ob es Mose war oder ob es Jesaja war, ob es Jeremia war, wer auch immer es war, sie alle haben die Verheißung nicht erlangt, sagt die Bibel. Aber sie sind jetzt, das steht im Hebräer Kapitel 12, im ersten und zweiten Vers, sie sind jetzt alle diese Glaubenshelden, egal ob sie als Märtyrer gestorben sind oder ob sie an einem normalen, natürlichen Tod gestorben sind, alle diese Leute sind jetzt wie eine Wolke von Zeugen um uns herum, die sind jetzt hier in diesem Raum. Die sind immer bei uns, nicht, und manche Leute, oder, die kriegen dann Angst über, wenn sie denken, oh mein Gott, eine ganze Wolke von Zeugen sieht mich im Badezimmer oder was auch immer. Hey, die sind nicht hier wegen diesen Dingen, die sind hier, weil sie wissen, dass wir auf der anderen Seite sind und dass wir so viel mehr haben und sie freuen sich einfach, dass sie ein Teil davon sein können. Du musst dir vorstellen, der Abraham, alle diese Glaubenshelden, die wir manchmal so verherrlichen, sie alle wünschten sich jetzt hier zu sein und hier zu leben, weil wir Jesus Christus als unseren Erlöser haben. Und sie haben es nur von Weitem gesehen. Und jetzt sind sie mit uns dabei, sie schauen eigentlich wie zu, sie schauen etwas zu, von dem sie eigentlich nur geträumt haben. Die Propheten haben das alles tausende von Jahren im Vornherein gesehen, aber sie sind jetzt nicht dabei, sie sind als Wolke von Zeugen um uns herum, aber sie sind nicht real hier und deswegen, ich freue mich, oder eigentlich kannst du dich doppelt freuen. Also Gott hat etwas Besseres für uns bereit und wenn es um Märtyrertum geht oder um die Leute, die Märtyrer sind, dann musst du wissen, nicht alle Menschen, nicht alle, die an Jesus glauben, nicht alle, die an Gott glauben, waren auch im Alten Testament, nicht alle sind Märtyrer. Nicht alle, Gott hat nicht für jeden die Vorherbestimmung gehabt, dass er Märtyrer wird. Und trotzdem möchte ich einfach kurz noch darauf eingehen, weil es gibt Leute, die sind vor uns hergegangen, sind gestorben für ihren Glauben und es sterben jetzt noch Leute für ihren Glauben an Jesus Christus. Und ich möchte das nicht klein machen. Ich möchte es einfach aus der Bibel beleuchten, weil es gibt so viele Leute, die sagen, ja, schlussendlich, ich möchte sterben für Jesus. Aber ich glaube, für die meisten Leute hat Jesus nicht sterben als Berufung, sondern er hat, dass wir rausgehen, das Evangelium verkündigen. Und weißt du, Leute gehen voran, deine Großeltern sind dir vorangegangen, damit du nicht das Gleiche durchleben musst wie sie. Deine Eltern haben vielleicht Geld zur Seite gelegt für dich, damit du nicht mehr so krampfen musst wie sie. Oder wisst ihr, was ich meine? All diese Leute sind uns vorangegangen. Die Leute haben die Bibel geschrieben. Wir müssen die Bibel nicht mehr schreiben. Wir haben sie hier in Papierform, in digitaler Form bei uns. Wir alle haben das, was Paulus hatte, all das, was die erste Gemeinde hatte. Wir müssen das nicht noch einmal durchleben. Sie haben es für uns gemacht, damit wir profitieren können. Und ich glaube, das ist immer wichtig, wenn wir so etwas anschauen. Und da kommen natürlich die Fragen, wenn es um Märtyrer geht, kommen natürlich die Fragen nach den Leuten im Neuen Testament, die gestorben sind. Und auch letzte Woche habe ich eine Frage bekommen und ihr dürft immer Fragen mir einschicken, ich finde das gut. Hat jemand gefragt, ja, aber alle Jünger von Jesus sind ja als Märtyrer gestorben. Und es stimmt nicht ganz und ganz ehrlich, wir wollen einfach aus der Bibel das anschauen. Und all diese Jünger, die gestorben sind, man sagt, Petrus wurde auf dem Kopf übergekreuzigt in Rom und vor ein paar Jahren haben sie gesagt, sie haben seine Gebeine in Jerusalem gefunden und dann, das sind alles Geschichts, oder historische Ereignisse, die man nicht genau sagen kann. Ich glaube, dass viele, wir wissen zum Beispiel von Paulus, dass er geköpft wurde, da gehe ich nachher noch drauf ein. Wir wissen von Johannes, dass sie ihn gekocht haben. Sie wollten ihn umbringen, sie haben ihn gekocht und er ist nicht gestorben. Abgefahren, oder? Den Johannes, den wir gerade gelesen haben. Und wir wissen viele Dinge, aber wir wissen viele Dinge auch nicht so genau. Und deswegen will ich auch da gar nicht darauf eingehen. Ich möchte es einfach aus der Bibel anschauen. Und da kommen wir nicht um Stephanus herum, weil er ist der erste Märtyrer im Neuen Testament in der Apostelgeschichte. Und Stephanus hat das Evangelium gepredigt. Und was interessant ist eigentlich an der Geschichte von Stephanus ist, dass Paulus, damals hieß er noch Saulus, dabei war, als Stephanus gesteinigt wurde. Und wir lesen, wir haben ja gesehen in Hebräer 11, dass es so aussieht, wie wenn sie eine Option hätten, einen Ausweg gehabt hätten aus ihrem Märtyrertum. Und wir wollen einfach diese Geschichte kurz lesen. Der Stephanus hat Jesus Christus gepredigt und die Leute, die Juden damals, die waren so verärgert, die haben sich aufgeregt und dann haben sie ihn angefangen und sie wollten ihn umbringen und haben ihn in die Straße gedrängt. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 7, Vers 59. Hier geht es jetzt um Stephanus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ihr kennt die Geschichte, meisten von euch kennen die Geschichte. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Wir alle wissen, dass wenn du an Jesus glaubst, dann stirbst du nicht. Die Bibel sagt dem, du schläfst ein oder in altem Deutsch, du entschliefst. Oder das Erste, was passiert, wenn du stirbst als gläubiger Christ, ist, du fühlst dich so lebendig wie niemals zuvor. Weil das, was dich zurückhält, dieser weltliche Körper, der noch nicht verherrlicht ist, der wird umgetauscht in einen verherrlichten Körper und du bist so lebendig wie niemals zuvor. Aber was ich interessant finde an dieser ganzen Geschichte, und ich will wirklich jetzt nicht ganz ins Detail gehen, aber wenn du diesen Vers hier liest, und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Für mich kommt automatisch die Frage, was wäre, wenn er das nicht gesagt hätte? Was wäre, wenn Stephanus nicht gesagt hätte, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf? Ich glaube, er würde immer noch leben. Oh, jetzt nicht mehr natürlich. Aber ich glaube, er hätte es überlebt. Ich sage euch nachher, warum. Aber was ich interessant finde ist, und sie steinigten den Stephanus, es steht hier so auf Deutsch und es macht so den Eindruck, dass sie zuerst angefangen haben, ihn zu steinigen und Stephanus erst danach angefangen hat zu beten. Aber wenn du das Ganze im Griechischen anschaust, dann weißt du, dass Stephanus am Beten war. Und dann haben sie die Steine genommen und angefangen zu schmeißen. Und das, was ich glaube, Gott hat den Stephanus zu sich genommen, bevor ihn der erste Stein getroffen hat. Warum? Weil Stephanus gesagt hat zu Jesus, nimm meinen Geist auf. Und dann hat er gesagt, er war am Boden kniend, oder? Und er lief mit lauter Stimme, so dass alle es hören konnten. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Ich meine nur schon das. Du wirst gesteinigt, du wirst verachtet für deinen Glauben und du schreist heraus, rechne den Menschen, die dich jetzt gerade eigentlich umbringen. Aber weißt du, so etwas kannst du nur sagen, wenn du weißt, dass du nicht umgebracht wirst, sondern wenn du weißt, wohin du gehst. Weißt du, was ich meine? Der hatte so eine andere Perspektive. Der wusste genau, wohin er geht. Und er wusste genau, da wo ich hingehe, ist es besser als da, wo ich jetzt bin. Und deswegen hat er gesagt, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, dass sie auch errettet werden können. Dass sie auch dahin kommen können. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Stephanus, ich persönlich finde es einen ganz interessanten Charakter, aber weil wir nicht so viel Zeit haben, kann ich leider nicht so fest darauf eingehen. Auch sein Name hat eine sehr spezielle Bedeutung. Aber ihr wisst, was ich sagen will, oder? Was wäre, wenn er das nicht gesagt hätte? Stephanus hat sich eigentlich selber entschieden zu gehen, weil er wusste, was auf ihn wartet. Weil er wusste, was danach kommt. Weißt du, Wir kommen jetzt dann gleich zu Paulus. Und Paulus wurde auch gesteinigt, aber er hat danach noch gelebt. Warum? Weil er das nicht gesagt hat. Einfach mal, um ein bisschen Gedanken anzustoßen hier, oder? Ich bin nicht so traurig über den Stephanus, weil wenn du weißt, wo er jetzt ist, dann weißt du, er ist so an einem besseren Platz, als wir hier eigentlich sind. Und trotzdem hat Gott uns ja nicht weggenommen in dem Moment, als wir unser Leben Jesus übergeben haben, sondern er hat uns hier gelassen auf der Erde, weil er seinen Auftrag durch uns auf dieser Erde vollbringen will. Er hat uns hier gelassen als Botschafter von Jesus Christus, Himmelsbürger, die hier nicht ihre Heimat haben, aber die immer noch hier sind, um die Botschaft von Jesus rauszutragen. Und Stephanus war genauso einer, und ich persönlich finde es eine sehr interessante Geschichte, wo wir natürlich schon bei Paulus sind, oder? Weil die meisten Leute sagen im Neuen Testament, es gibt fast niemand, der hat so viel gelitten oder leiden müssen wie Paulus selber. Und viele Fragen kommen auch immer rein wegen Paulus. Was war mit dem Stachel im Fleisch von Paulus? Warum hat Paulus gelitten, wenn ihr sagt, dass wir ja eigentlich gar nicht leiden müssen? Was wir übrigens gar nicht gesagt haben. Aber wir wollen das einfach ein bisschen anschauen, oder? Den Paulus, weil er hat so eine interessante Geschichte. Paulus hat gesagt im Philipperbrief, im Vers 23 bis 24 hat er das gesagt, was Stephanus eigentlich erlebt hat. Er sagt hier, Vers 23, Philipper 1, Vers 23, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Paulus hat das gesagt. Weißt du, Paulus war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Hat zugeschaut und hat sich gefreut, weil er damals noch die Christen verfolgt hat. Oder von da weg eigentlich die Christen verfolgt hat. Und er konnte sich vielleicht erinnern an den Stephanus, wie der gestrahlt hat. Die Bibel sagt, als Stephanus gesteinigt wurde, ging der Himmel auf. Und Jesus stand da. Und ich stelle mir das so vor, der Stephanus hat nur Jesus gesehen. Yes, da ist es besser. Nimm mich in den Himmel auf. Ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. Und Paulus hat das gleich. Ich weiß nicht, geht es dir manchmal auch so? Und wenn es dir so geht, warum geht es dir so? Wegen dir selber? Oder wegen der Umweltverschmutzung? Nein, meistens geht es dir so wegen anderen Menschen. Uns geht es so wegen anderen Menschen, weil wir manchmal keine Lust mehr haben mit diesen Menschen, diesen Mühsam. Oder wie viel Mal hat Jesus gesagt, wie viel Mal muss ich es euch noch sagen? Nur schon Jesus hat so ein bisschen mühsam, etwas mühsam finden ist keine Sünde. Jesus fand es auch mühsam und er hat nie gesündigt. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Paulus sagt, das wäre bei weitem das Beste für mich. Aber weil Paulus kein Egoist war, hat er das nachher gesagt. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Tönt wie jemand, der eine Option hat, oder? Tönt wie jemand, der eigentlich ready to go ist. Der eigentlich ready ist, parat ist zu gehen. Aber Paulus, er war das Gegenteil von einem Egoist. Er war Christozentrist, keine Ahnung, wie man dem genau sagt. Er hatte seinen Fokus so auf Jesus und er wusste, Jesus will, dass er noch hier bleibt, nicht wegen ihm. Nicht wegen ihm, sondern wegen uns oder wegen denen, die damals noch hier waren. Doch ihr braucht mich noch. Paulus hat den Blick weggenommen von seinem eigenen Wunsch und hat gesehen, da sind noch Leute, die brauchen mich. Jesus will, dass ich noch hier bin, noch ein paar Gemeinden gründe, noch ein bisschen Missionsreise mache, noch ein bisschen unterwegs bin. Und er sagt selber, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Paulus wurde wegen des Evangeliums extrem verfolgt. Paulus hat sehr viele krasse Dinge erlebt und ich persönlich, ich möchte jetzt nicht unbedingt mit Paulus tauschen. Weil er hat wirklich sehr viele Dinge erlebt, die sind nicht lustig. Und wir gehen nachher noch ein bisschen darauf ein. Er hat zum Beispiel in Galater 5, Vers 11 gesagt, dass er genau das, was wir vorher gelesen haben, dass er verfolgt wird um des Evangeliums willen. Und ich sage es dir, wenn du rausgehst und sagst, du wirst verfolgt, dann schau bitte, dass du wegen Jesus Christus verfolgt wirst und nicht wegen deiner eigenen Dummheit, nicht wegen deinen eigenen Fehlern, nicht wegen dem, dass du einfach willst verfolgt werden oder was auch immer. Paulus wurde nicht einfach so verfolgt, sondern er wurde verfolgt, weil er das Evangelium gepredigt hat. Und hier in Galater 5 sagt er, ja, wenn ich predigen würde, dass ihr euch noch beschneiden lassen müsst, dann wäre das Ärgernis vom Kreuz ja weggetan, dann würde ich ja nicht mehr verfolgt werden. Er wurde verfolgt, weil er das Kreuz von Jesus groß machte und das Gesetz für erledigt erklärt hat im Namen von Jesus Christus. Das wird so klar, wenn du den Galaterbrief liest und er sagt, deswegen werde ich verfolgt. Paulus hat gepredigt und er wurde immer wieder sozusagen schlecht gemacht. Heute würde man das auf YouTube machen. Heute würde man Filme von Predigten von Paulus nehmen, einzelne Sätze rausnehmen und sagen, Paulus ist ein Irrlehrer. Das ist Paulus passiert. Und ich sage dir, wenn dir das selber passiert, dann schätze dich glücklich, weil du verfolgt, wenn du verfolgt wirst gegenüber wegen dem Evangelium, dann sagt die Bibel, sagt Jesus selber, ist es eine Freude. Sagt Petrusbrief, 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 13, glaube ich, steht, es ist eine Freude, verfolgt zu werden wegen dem Namen von Jesus Christus. Der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat, 2. Timotheusbrief, gibt uns einfach so ein bisschen einen Einblick und einen Einblick auch in das Leben von Paulus. Und wir lesen da einfach mal 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 10 und 11 und wir lesen das einfach mal miteinander. Du aber, also er spricht zu Timotheus, du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind. Also wir sehen hier Paulus zusammen mit Timotheus unterwegs und er hat nicht nur coole Dinge erlebt. Oder er sagt, du bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, alles gute Dinge, Langmut, Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, also Paulus wurde verfolgt, auch manchmal zusammen mit Timotheus, meinen Leiden, die mir in Antiochia und Ikonia und Lystra widerfahren sind. Und jetzt kommt er, oder die meisten bleiben hier stehen, siehst du, Paulus wurde verfolgt, Paulus hat gelitten. Diese Verfolgungen ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. Also manchmal muss man einfach zu Ende lesen. Weißt du, das heißt nicht, dass all die Dinge nicht passiert sind, aber Jesus hat ihn aus allen gerettet. Und ein Vers weiter sagt Paulus dann selber, im Vers 12, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören. Einfach, dass wir das mal gesagt haben. Du kannst Verfolgung in deinem Leben, wenn du an Jesus glaubst, nicht wegbeten. Du kannst sie nicht binden im Namen von Jesus. Weil Jesus selber hat uns schon versprochen, die einzige Verheißung, die ich nicht so, yes and amen, oder? Ja. Zu allen Gottes Verheißungen, yes and amen, ja und amen. Eine Verheißung, die Jesus uns gegeben hat, ist, du wirst um meines Namens verfolgt werden. Und wir werden nachher noch anschauen, was heißt denn das für uns? Der Paulus selber, er hat extrem viel erlebt. Paulus wurde einmal gesteinigt. In einem Ort, der heißt Lystra, könnt ihr nachlesen, wenn ihr es aufschreiben wollt, in Apostelgeschichte Kapitel 13 und 14. Paulus wurde gesteinigt. Weißt du, was eine Steinigung ist? Wenn jemand gesteinigt wurde, dann hörte man erst auf, wenn man sicher war, dass die Person, die gesteinigt wurde, tot ist. Also Paulus hat das Evangelium gepredigt, den Leuten, den Juden übrigens, hat es sowas von nicht gepasst. Die haben ihn aus der Stadt rausgezerrt, haben ihn da gesteinigt und tot liegen gelassen. Oder besser gesagt, sie meinten, dass er tot ist. Was hat Paulus gemacht? Er stand auf, hat den Staub von seinem Gewand weggenommen, ist zurück in diese Stadt von der die Leute gekommen sind, die ihn gesteinigt haben, ist in die Synagoge gegangen und hat was gemacht? Das Evangelium gepredigt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Gleiche gemacht hätte. Also, du musst dir mal vorstellen, wie krass eigentlich all diese Situationen sind. Paulus wurde 5-mal ausgepeitscht, 3-mal mit Stöcken geschlagen. Er hatte Schiffbruch erlebt, er wurde verfolgt, er wurde von irgendwelchen Leuten, die besessen sind, die ganze Zeit sind sie hinter ihm nachgelaufen, haben ihn bespuckt und alles. Und das alles, das musst du verstehen, alles um des Evangeliums willen. Er hat sehr viele Dinge erlebt, er war, glaube ich, 3 oder 4 Mal im Gefängnis. Und einmal sogar über 2 Jahre im Gefängnis. Und weißt du, wir alle denken, ja, wieso hat Gott ihn nicht befreit aus dem Gefängnis? Er hat es gemacht, er hat es auch einmal gemacht. Aber er hat es manchmal nicht gemacht. Aber weißt du, was Paulus gemacht hat im Gefängnis? Er hat das geschrieben, was wir hier lesen. Er hat diese, weißt du, wenn Paulus nicht im Gefängnis, musst du mal vorstellen, ich glaube nicht, dass es Gottes Wille war, dass Paulus im Gefängnis ist. Aber Gott hat die Situation, die nicht von ihm kam, umgekehrt, damit du und ich heute 2000 Jahre später profitieren können von den Briefen, die Paulus geschrieben hat an uns, an die Gemeinde von Jesus Christus. Gott hat ihn benutzt, er hat fast 3/4 des Neuen Testamentes geschrieben. Und es war ja nicht er, es war der Heilige Geist durch ihn, aber er hat sich zur Verfügung gestellt, weil er hatte Zeit. Er hatte nichts anderes zu tun da im Gefängnis. Hat Briefe geschrieben an die Gemeinde in Korinth, an die Gemeinde in Rom, an die Gemeinde in Philippi. Und überall hin hat er Briefe geschrieben. Und wir haben die jetzt. Also ich bin froh, dass Gott ihn nicht immer gleich direkt aus dem Gefängnis rausgenommen hat. Weil ich persönlich bin ein Riesenfan von seinen Briefen. Weil er war der größte Gnadenprediger, den es bis jetzt überhaupt gab. Und er hat alles aufgeschrieben, hat sogar aufgeschrieben, wie man mit gewissen Dingen umgeht in der Gemeinde. Er hat uns eigentlich Anleitungen gegeben. Und ich bin so froh darüber. Ich bin mega, mega froh darüber. Paulus hat auch ganz lustige Dinge erlebt. Er hat einen Schlangenbiss erlebt. Das ist jetzt vielleicht nicht lustig, aber er wurde von einer Schlange gebissen und die dachten alle, er stirbt jetzt. Und er ist einfach nicht gestorben. Weißt du, sie sind sozusagen am Lagerfeuer gesessen, haben gegessen, oder da kommt eine giftige Schlange, beißt ihn. Und alle denken, oh yes, Paulus stirbt jetzt. Und weil die mochten ihn nicht so gut. Und Paulus stirbt einfach nicht. Weißt du, was Jesus gesagt hat, ihr könnt auf Schlangen und Skorpione treten und es wird euch nichts tun. Ja. Du musst es jetzt nicht herausfordern. Aber also wenn du willst, kannst du es machen. Gib mir einfach nicht die Schuld daran. Aber Gott hat sich verherrlicht, auch in den Situationen, die nicht so lustig waren in dem Leben von Paulus. Und weißt du, wenn du das Evangelium predigst, dann kommt automatisch Gegenwehr. Und die Gegenwehr kommt nicht von Gott, sie kommt von unten, vom Satan. Und manchmal müssen wir lernen, einfach auch damit umzugehen. Was machen wir, wenn wir angegriffen werden? Aber das Lustige ist am Ganzen, was Paulus erlebt hat, kommt die Frage auf, war alles, was Paulus erlebt hat, Gottes Wille? Jede Steinigung, er wurde nur einmal gesteinigt. War die Steinigung Gottes Wille? War jeder Peitschenhieb Gottes Wille? War alles, was Paulus erlebt hat, Gottes Wille? Und wir gehen einfach mal in die Bibel rein und schauen das an. Ich will einfach euch ein paar wirklich Gedankenanstöße geben. Paulus wurde geschlagen, er selber sagt von sich, und das ist ganz wichtig, wenn du über Paulus etwas wissen willst. Er selber sagt von sich, dass er ein Apostel ist und dass Apostel anders behandelt werden als andere Leute. Das sagt er im 2. Korinther Kapitel 11, wo er alle seine Leiden aufzählt. Das ist ganz ein interessantes Kapitel. Und er sagt da, er wurde geschlagen, er wurde mit Stöcken geschlagen. Und die einzige Stelle, wo wir finden, wo er geschlagen wird, ist in Apostelgeschichte Kapitel 16 und das wollen wir kurz miteinander lesen. Und du musst dir vorstellen, Paulus kommt nach Philippi oder wie auch immer man das auf Deutsch sagt, er kommt dahin, wo er den Philipperbrief dann hingeschrieben hat. Kommt dahin, fängt an zu predigen und eine Besessene, die von einem Geist besessen ist, verfolgt ihn die ganze Zeit. Und irgendwann hat auch Paulus keine Langmut mehr, keine Geduld mehr. Die Frucht des Geistes ist erschöpft. Oder keine Ahnung, was ihm genau. Und er kehrt sich um und bindet diesen Geist. Das Problem war aber, dass diese Frau eine Wahrsagerin war und ihren Meistern ziemlich viel Geld eingebracht hat, weil sie Wahrsagung gemacht hat bei Leuten. Und jetzt ist dieser Geist aus ihr rausgefahren, jetzt kann sie kein Geld mehr einbringen. Dann haben sie diese Leute den Paulus verfolgt und haben ihn gefangen genommen. Und dann steht hier Apostelgeschichte 16, Verse 20 bis 26. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Also ich habe das hier extra gelb gemacht, weil du dir das jetzt merken musst. Also diese Leute, die Paulus festgenommen haben, sind Römer. Apostelgeschichte 16. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Also wir sehen hier, Paulus wird und Silas, beide zusammen, werden geschlagen mit vielen Hieben, werden sie geschlagen, dann werden sie ins Gefängnis geworfen und sie werden nicht einfach nur ins Gefängnis geworfen, sondern in das innere Gefängnis. Was ist das innere Gefängnis? Also du musst dir vorstellen, es gibt ein Gefängnis, da kommst du rein und dann gibt es einen Keller von diesem Gefängnis, das nennt man das innere Gefängnis und die Leute, die oben sind im oberen Stock, die sind nicht auf einem festen Boden, sondern die sind sozusagen wie auf so einem Grill, sitzen die da. Und wenn die aufs Klo müssen, dann gehen die da aufs Klo, wo sie sitzen. Und dann geht das, was sie rauslassen, in das untere Gefängnis. In das innere Gefängnis. Und da ist jetzt gerade, sind unsere zwei lieben Freunde, Silas und Paulus, und die sitzen da. Und du musst dir mal vorstellen, stell dir jetzt mal vor, sie sitzen da im Mist von den anderen Gefangenen, die oben sind. Denkst du dir, du hast große Probleme in deinem Leben? Also wenn ich mir das vorstelle, dann denke ich mir, oh mein Gott, ist jetzt nicht mein Favorite Place. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt gerne hingehen, auch nicht um des Evangeliums willen, ganz ehrlich. Und sie sitzen da, also sie sind im Dreck. Du kannst es auch ummünzen in deine Situation, wenn du jetzt gerade im Dreck steckst. Was ist das, was du machst, wenn du im Dreck steckst? Und Paulus und Silas haben das gemacht, um Mitternacht, in deiner dunkelsten Stunde. Aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Die haben da unten einfach Worship-Konzert gemacht. Die haben angefangen, Gott anzubeten. Und wenn du momentan in der Mitternacht deines Lebens steckst, in der dunkelsten Stunde, im größten Mist, wo du denkst, Gott ist so weit weg wie noch nie in meinem Leben, dann fang an, ihn anzubeten. Weil er ist es immer würdig, egal ob du dich danach fühlst oder nicht. Und das, was jetzt passiert, ist mein Geschmack. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben. Musst du mal vorstellen, die singen hier, oder? Und Gott hört es. Ich stelle es mir so vor. Gott hört Worship, Lobpreis, hört es. Und er fängt an, mit dem Fuß mitzustampfen. Und dann, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben. So dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Amen. Ein Riesenwunder, oder? Aber nichtsdestotrotz wurde Paulus und Silas geschlagen mit Stöcken und es waren nicht wenige Schläge. Musste das passieren? Gehen wir 8 Jahre vorwärts. Wenn du die Apostelgeschichte liest, viele Leute lesen Apostelgeschichte und sie denken, wir müssen es wieder so machen wie in der Apostelgeschichte. Weißt du, die Apostelgeschichte ist nicht ein Lehrbuch. Die Apostelgeschichte ist Geschichte. Ein Geschichtsbuch. Und du siehst, wie die Leute sich verändern vom ersten Kapitel bis zum letzten Kapitel. Warum? Weil sie wachsen. Petrus wusste im ersten Kapitel noch nicht, dass der Heilige Geist kommt. Im zweiten Kapitel wusste er es. Im dritten Kapitel wusste er aber nicht, dass Jesus auch für alle anderen außer die Juden gestorben ist. Oder Jesus kommt zu Petrus in einer Vision und sagt ihm, geh zu diesem Römerhauptmann und erzähle ihm das Evangelium. Und Petrus sagt, spinnst du? Ich gehe sicher nicht zu einem Heiden. Oder auch da, Petrus hat es noch nicht geschnallt. Aber einige Kapitel später, als er erlebt, wie die Leute Jesus annehmen, die gar keine Juden sind, versteht er wieder ein bisschen mehr vom Evangelium. Oder sie wachsen durch dieses ganze Geschichtsbuch. Und auch Paulus hatte diese Momente. Also vor 8 Jahren wurde er ausgepeitscht oder ausgeschlagen. Und jetzt sind wir 8 Jahre später. Das ist dann Apostelgeschichte 22. Paulus predigt zu den Juden. Er ist sozusagen in einer Kaserne und predigt von der Mauer zu den Juden und die werden extrem aggressiv. Und dann passiert etwas, Apostelgeschichte 22, Vers 23. Die Leute fangen an zu schreien. Als sie aber schrien und die Kleider von sich warfen und Staub in die Luft schleuderten, ließ der Befehlshaber ihn, also Paulus, in die Kaserne führen und befahl, ihn unter Geiselhieben zu verhören, um zu erfahren, aus welchem Grund sie derart über ihn schrien. Also du musst dir vorstellen, Paulus predigt das Evangelium. Die Juden da unten, die rasten komplett aus. Die schmeißen, die machen Staub, schmeißen Kleider an die Wand, schreien herum und der Befehlshaber der Kaserne denkt sich, oh mein Gott, was macht dieser Mann und will ihn auspeitschen lassen mit Geiselhieben, um ihn zu verhören, um zu erfahren, was der Grund ist. Als man ihn aber mit den Riemen festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, ist es euch erlaubt, einen Römer zu geißeln? Und dazu noch ohne Urteil? Also merkst du etwas, Paulus hat etwas gelernt. Vor 8 Jahren wurde er ausgepeitscht. Jetzt ist er wieder in der gleichen Situation. Weißt du, Paulus war vor 8 Jahren schon ein Römer. Und wenn ihr jetzt denkt, nein, Paulus war Jude. Judäa war eine römische Provinz. Er war ein römischer Staatsbürger. Und hier nimmt er von seinem Bürgerrecht, dass er ein Römer ist, nimmt das in Anspruch. Und sagt zu diesen Römern, weil er gemerkt hat, weißt du, Paulus hätte einfach da sein können, wenn es so göttlich wäre und sagen können, yes, nochmal einmal für Jesus und hinknien. Gib's mir, oder? Wenn Gott will, dass du nochmal ausgepeitscht wirst, warum hat Paulus hier nicht so reagiert? Er hat seinen Menschenverstand eingeschaltet, er wollte nicht nochmal das Gleiche erleben wie vor 8 Jahren und hat gesagt, hey, ich bin Römer. Dürft ihr überhaupt einen Römer geißeln? Und dazu noch ohne Urteil? Als der Hauptmann das hörte, ging er hin und meldete es dem Befehlshaber und sprach, hab Acht, was du tun willst, denn dieser Mensch ist ein Römer. Und weißt du was? Paulus wurde nicht ausgepeitscht. Paulus wurde 8 Jahre später nicht ausgepeitscht. Warum? Weil er etwas gelernt hat. Und wenn du vor 8 Jahren durch eine schlimme Zeit gingst, dann hast du hoffentlich etwas gelernt, dass du jetzt nicht einfach wieder reinrennst in diese schlimme Zeit. Könnt ihr mir folgen? Apostelgeschichte Kapitel 21, eines meiner absoluten Lieblingskapitel, weil da Paulus sich verabschiedet von der Gemeindeleitung in Ephesus. Und einfach genial, Kapitel 20 und 21. Aber im Kapitel 21, ganz am Anfang, ist Paulus unterwegs und er ist mit ein paar Freunden da, mit ein paar Jüngern von Jesus, also Leuten, die auch an Jesus glauben. Und er sagt zu denen, dass er jetzt nach Jerusalem geht. Paulus sagt, ich gehe nach Jerusalem, wer kommt mit? Und dann in Vers 4 lesen wir das auch einfach als Gedankenanstoß. Muss ich ein bisschen langsamer, seid ihr noch dabei? Ja. Könnt ihr folgen einigermaßen. Ihr dürft es dann nochmal nachhören oder nachschauen. In Apostelgeschichte 21 steht, diese Jünger sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Ziemlich klar, oder? Paulus sagt, hey Jungs, ich gehe nach Jerusalem. Und dann sagt der Heilige Geist zu den Jüngern, dass sie dem Paulus sagen sollen, dass er nicht nach Jerusalem gehen soll. Klar, oder? Also wenn jetzt dir so etwas passieren würde, würdest du dann trotzdem nach Jerusalem gehen oder nicht? Es steht ja hier extra noch, durch den Geist. Nicht einfach menschliche Meinung, sondern der Heilige Geist hat den Leuten gesagt, hey, sag dem Paulus, er soll nicht nach Jerusalem gehen. Also ist klar, Gottes Wille ist nicht nach Jerusalem. Aber es war nicht der Wille von Paulus. Er wollte trotzdem nach Jerusalem gehen und dann schickt Gott einen Propheten. Und der Prophet kommt, macht so ein ganz komisches Ding. Könnt ihr nachlesen, Verse 10 und 11. Und der Prophet hat gesagt, hey, wenn du nach Jerusalem gehst, dann wirst du gefangen genommen. Gott möchte nicht, dass du nach Jerusalem gehst. Dann haben nochmal diese Jünger in Vers 12. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, alle, die da waren, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen möchte. Also, jetzt hat er es schon dreimal gehört. Dreimal hat Paulus gehört, geh nicht nach Jerusalem. Und jetzt kommt Paulus. Paulus war heißblütig, emotional, oder wie sagt man dem? Er hat zu Markus, dem Typen, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, du, dich nehme ich nicht mehr mit auf Missionsreise, du bist mir zu lasch. Er hat es ganz, das ist jetzt nett ausgedrückt. Er hat es in einer anderen Tonart gesagt. Er hat ihm eigentlich gesagt, du bist nichts wert, dich kann man nicht brauchen, mit dir gehe ich nicht mehr mit. Und das hat so einen Streit ausgelöst mit Barnabas, zwischen Barnabas und Paulus, dass sich ihre Wege getrennt haben. Aber weißt du was? Gott hat sie trotzdem gebraucht. Und erst 13 Jahre später haben sie sich versöhnt. Sogar wenn du in Unversöhnnis oder Unversöhntheit lebst, Gott kann dich trotzdem gebrauchen. Paulus hat trotzdem eine ganze Missionsreise gemacht. In Unversöhntheit. Also könnt ihr mir folgen, Gott kann dich trotzdem brauchen. Also und jetzt ist Paulus hier, hat immer ziemlich klare Worte. Er weiß, eigentlich weiß er, dass er nicht nach Jerusalem gehen soll. Und dann sagt er, Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint? Die Leute waren am Weinen. Und mir das Herz brecht? Und dann sagt er, denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Ja, jö. Tönt gut, oder? Tönt nach einem edlen Grund, nach Jerusalem zu gehen, oder? Aber weißt du was? Paulus wurde gerade dreimal gesagt, geh nicht nach Jerusalem. Und Paulus kommt auf die religiöse Tour zurück. Ich bin nicht nur bereit, da gebunden zu werden oder verhaftet zu werden, ich bin auch bereit, für den Namen von Jesus zu sterben. Weißt du, es ist nicht immer edel, für den Namen von Jesus zu sterben. Es ist nicht immer Gottes Wille, für den Namen von Jesus zu sterben, weil Gott einen anderen Plan hat. Und es war ja hier eigentlich klar. Und weißt du, was Paulus macht? Er geht nach Jerusalem. Und weißt du, was da passiert? Er wird gefangen genommen und ausgepeitscht von den Juden. War es jetzt Gottes Wille? Hat Gott ihn aber trotzdem aus dieser Lage dann befreit? Amen, er hat's gemacht. Weißt du, auch wenn du eine Entscheidung triffst, die nicht Gottes Wille ist, ist Gott trotzdem an deiner Seite. Aber das heißt noch lange nicht, dass das Gottes Wille war. Gott wollte nicht, dass Paulus nach Jerusalem geht. Und später in der Apostelgeschichte siehst du, Paulus hat was gelernt. Paulus wollte unbedingt nach Kleinasien gehen. Und dann kam der Heilige Geist zu ihm und sagte, geh nicht nach Kleinasien, geh zuerst nach Mazedonien. Und Paulus hat gesagt, okay, ich gehe nach Mazedonien. Weißt du warum? Weil er etwas gelernt hat. Und manchmal wirklich vergeistlichen wir diese Geschichten alle ein bisschen zu fest. Wir alle sind schon vielleicht jetzt nicht gerade in so Lagen geraten wie Paulus, aber wir alle sind schon in Dinge reingeraten, wo wir eigentlich wussten, oh, das war eigentlich jetzt nicht das, was Gott am Anfang gesagt hat, aber trotzdem hat Gott uns aus dieser Lage befreit. Also, alles klar? Alles klar. Dann gehen wir jetzt noch in den absolut besten Teil, aber nur ganz kurz. Den Stachel. Paulus sagt von sich selber, dass er einen Stachel hat, je nach Übersetzung, Stachel, Dorn, Pfahl. Und es gibt immer sehr viele Fragen darum, weil viele Leute denken, dass das eine Krankheit ist, die Paulus hatte oder dass Gott ihm das gegeben hat. Und ich möchte hier nicht zu viel Zeit verbringen mit diesem Stachel, weil wir in ein paar Wochen unsere neue Serie anfangen in der Church, Mythbusters. Und da werden wir eine ganze Sonntagsmorgenpredigt haben, nur über den Stachel von Paulus und um die Verse rundherum, weil wir lesen ja im Kontext. Aber ich erkläre es euch kurz, wenn es für euch okay ist. Ja, die Frage kommt, ihr predigt, dass Gott nicht will, dass man krank ist, dass Gott immer heilen will, aber Paulus war ja auch krank. Habt ihr schon mal erlebt? Ich habe schon sehr viel erlebt. Und übrigens ist das auch ein Grund, warum wir diesen Kurs machen, weil auch 2-3 Leute beim Bible Study auf mich zugekommen sind und gesagt haben, was ist denn mit dem Stachel im Fleisch von Paulus? Und für mich ist es eigentlich klar, wenn du ganz genau liest, merkst du ja schon, was der Stachel eigentlich ist. Aber ich will dir einfach sagen, hey, Paulus war nicht krank. Paulus hatte keine Krankheit, wirklich. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber Paulus hat nicht gut gesehen. Der hatte eine Augenkrankheit, weil er einmal in einem Brief schreibt, sieh nur in was für großen Buchstaben, dass ich das hier schreibe. Also ist klar, Paulus hat nicht gut gesehen, wie einige Leute, die ich kenne. Oder die haben dann... Aber wenn du verstehst, dass im Griechischen, wenn du etwas ganz deutlich machen wolltest, wenn du etwas ganz deutlich sagen wolltest, dazumals in einem Brief, dann hast du einfach Großbuchstaben verwendet. Also ist der Teil, den Paulus da geschrieben hat, den hat er nicht, wenn du es in Deutschen liest, hast du das Gefühl, oh, der Typ hat nicht mehr gut gesehen. Der Brief muss ja am Schluss ausgesehen haben, wie wenn es ein Kind geschrieben hätte, so die letzten paar Seiten. Aber Paulus hat nichts anderes gemacht, als Großbuchstaben verwendet, weil er einen Punkt machen wollte, weil es ihm so wichtig ist, dass die Leute verstehen, was er sagen will. Deswegen hat er Großbuchstaben verwendet. Aber dieser Stachel hier, Dorn, Pfahl, 2. Korinther, Kapitel 12, ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Kapitel. Wenn da nicht dieser Stachel drin wäre, nein, es ist auch mit dem Stachel sehr cool. Die Frage ist, die immer wieder kommt, hat Gott den Paulus gequält oder hatte Paulus eine Krankheit? Das habe ich vorher schon gesagt. Und wir schauen einfach jetzt kurz diese Stelle an. Wir gehen nicht ins Detail, aber wir schauen, was genau dieser Stachel ist. Ist das okay für euch? Seid ihr dabei? 2. Korinther 12, Vers 7 und nur schon der erste Satz aus der Elberfelder Übersetzung, nicht ganz einfach zu verstehen. Aber so beginnt, er beginnt eigentlich mitten im Satz, dieser 7. Vers. Hier steht auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Ist schon noch ein abgefahrener Satz, oder? Nicht wegen der außerordentlichen Offenbarung, sondern wegen des Außerordentlichen als Nomen der Offenbarungen. Nicht einfach nur Offenbarung. Also Paulus macht hier einen Punkt und er sagt, hey, das, was ich von Jesus bekommen habe, er ist der Einzige, dem Jesus das Evangelium direkt erklärt hat in einer Vision, ohne dass ihm es jemand erzählt hat. Paulus hatte die größte Offenbarung von dem Evangelium, von allen Aposteln. Und er sagt das hier, wegen des Außerordentlichen der Offenbarung. Also weil das ist so außerordentlich, was für eine Offenbarung mir Gott gegeben hat, wegen dem oder darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, der mich quält, damit ich mich nicht überhebe. Also was ist jetzt genau dieser Dorn im Fleisch? Also einfach genau lesen. Ein Engel Satans. Dieser Dorn ist keine Krankheit. Dieser Dorn ist nicht irgendetwas, das Paulus in seinem Körper hatte, sondern es war ganz einfach, du kannst auch sagen, es war ein Dämon, es war ein Engel Satans. Warum? Wurde Paulus, wenn du nur das liest, dann denkst du, Gott hat ihm diesen Engel des Satans gegeben. Aber wir alle wissen, ein Engel von Satan kann schlecht von Gott kommen. Oder? Und Gott hat Paulus nicht diesen Stachel gegeben, sondern Gott hat Paulus die Offenbarung gegeben. Und weil Paulus so fest Gas gab mit dem Evangelium, wollte der Teufel ihm bremsen und hat ihm diesen Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der ihn quält, damit ich mich nicht überhebe. Und wir gehen dann am Sonntagmorgen genauer darauf ein, was Paulus hier meint, dass er sich nicht überhebe. Ich gebe dir einfach so etwas mit, die meisten Leute denken, Paulus hat diesen Stachel bekommen, damit er nicht überheblich wird, damit er nicht stolz wird. Also wenn Stolz das Problem von Paulus wäre, dann müsste der Teufel wohl kaum eingreifen, weil der Teufel kann auch die Bibel lesen und er weiß, Gott gibt die Gnade den Demütigen und nicht und widersteht dem Stolzen. Also das Problem von Paulus war nicht sein Stolz. Das Problem vom Teufel war, dass der Paulus zu viel Gas gab. Aber da gehen wir dann noch detaillierter darauf ein. Dann steht hier, dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Kommt ihr nach? Also Paulus hat diesen Stachel. Irgendeinen nervigen Typen, der ihn die ganze Zeit nervt. Das hat nichts mit seinem Körper zu tun, weil Stachel im Fleisch, dass diesen Ausdruck Stachel im Fleisch, ist nichts anderes als hebräische, Redewendung. Diese Redewendung kommt an mehreren Orten in der Bibel vor und die Bibel erklärt sich ja, wie ich euch erklärt habe, selber. Und das schauen wir nachher noch kurz an, aber einfach um diesen Stachel. Das Problem, das die meisten Menschen haben, ist, weil das Wort Fleisch da ist, ein Stachel im Fleisch. Das tönt, wie wenn es etwas ist, das deinem Körper nicht gut tut. Aber es gibt auch diese Redewendung im Englischen, wenn eine Person dich die ganze Zeit nervt, dann sagst du, that person is a pain in the neck. Ja, das ist die nette Variante. Ja. Oder? Also das heißt eigentlich auch, wenn du es auf Deutsch übersetzt, diese Person ist ein Schmerz in meinem Genick. A pain in the neck. Heißt das jetzt jedes Mal, wenn diese Person in den Raum kommt, dein Hals anfängt weh zu tun? Nein, es ist eine Redewendung, die du verwendest, wenn dich jemand stresst, wenn dich jemand nervt. Und weißt du, dieser Engel des Teufels, des Satans, der hat Paulus so genervt, dass Paulus selber genervt wurde und zu Gott gesagt hat, hey, kannst du den mal wegnehmen? Und was ich das Lustigste finde, ist, dass die Christen, die meisten, die ich kenne, sagen, warum hat Gott den nicht weggenommen? Steht aber nichts davon in der Bibel, dass er ihn nicht weggenommen hat, oder schon? In Hoffnung für alle Übersetzung steht es leider. In Neue Genfer Übersetzung steht es leider. Ganz, haben wir letztes Mal darüber gesprochen. Da steht es, wie wenn Gott es nicht weggenommen hätte. Aber Gott hat einfach eine Antwort gegeben. Gott hat nicht gesagt, ich nehme es nicht weg. Gott hat dreimal zu Paulus gesagt, in der Elberfelder, lass dir an meiner Gnade genügen. Oder meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur Auswirkung. Was hat Gott mit dem Paulus gemacht? Er hat ihn an die Offenbarung erinnert, die er ihm gegeben hat. Er hat ihm gezeigt, hey, die Lösung lebt in dir. Das Problem für diesen Stachel, du musst mir nicht sagen, nimm ihn weg. Das Problem oder das, wie sagt man, die Lösung für dieses Problem ist in dir. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Setz deinen Fokus nicht auf das Problem. Weißt du, auch Paulus hatte diesen schwachen Moment. Das macht mich sehr relaxed. Paulus hatte diesen schwachen Moment. Was machen wir häufig? Wir fokussieren das Problem an. Anstatt, dass wir den an fokussieren, der das Problem löst. Und Gott hat das hier gemacht und hat gesagt, hey, schau, ich lebe in dir. Die Gnade Gottes ist alles, was du brauchst. Und danach geht es weiter. Paulus macht ja dann weiter, dann schnallt er selber, oder? Macht dann weiter. Wir müssen die erste Lektion leider abbrechen jetzt dann. Aber die Bibel erklärt sich selber in 4. Mose 33, 55 und in Josua 23, Vers 13. Siehst du, dass der Stachel oder der Dorn oder der Pfahl, der kommt da wieder vor in diesen Bibelstellen, dass Gott damit die feindlichen Völker von Israel meint. Also der Stachel, von dem Paulus spricht, ist eine Persönlichkeit. Ein anderer Mensch. Im Alten Testament können es auch ganze Völker gewesen sein, die dem Volk Israel das Leben schwer gemacht haben. Bei Josua ist es auch ein ganzes Volk. Und Gott sagt, wenn du das Volk nicht vernichtest, dann wird es immer sein wie Dornen an deiner Seite und wie Dornen in deinen Augen. Genau das gleiche Wort wie hier, Stachel.
Hey, das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Und wenn es dir gefallen hat, dann drück einfach mal den Like-Button. Und ganz wichtig, nicht vergessen zu abonnieren. Yay. Solltest du auch uns finanziell unterstützen wollen, dann findest du unten einen Link dazu. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.